Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der nächsten Episode von Me on Air, den Open-Minded-Jugend-Podcast der offenen Jugendarbeit Villa K. in Bludenz. Mein Name ist Martina und ich bin heute eure Moderatorin. Unser Gast heute ist die Steffi. Ihr kennt sie schon bereits, dass sie schon hier war. Die Steffi leidet seit ihrer Geburt an einer Herzerkrankung, aber mittlerweile hat sie ihre Lebenserwartung schon überschritten und lebt sozusagen in einem Bonusleben. Sie ist ein sehr sympathischer, offener und kunterbunter Mensch. Hi Steffi, schön, dass du da bist.
Hallo, es freut mich, dass du mich heute interviewst. Das hat mich schon lange gefreut.
Imio, könntest du dich bitte kurz mal vorstellen, wie alt du bist, was du so im Alltag machst und was deine Lieblingssuperkraft wäre?
Also, wie gesehen, ich bin Steffi, ich bin 23. Ich bin gelernte Friseurin und im Moment ist mit Corona ein bisschen blöd. Ich habe nicht wirklich ein Homeoffice, also beschäftige ich mich einfach mit anderen Dingen derzeit. Und meine Lieblingssuperkraft? Boah, gute Frage. Ich glaube, fliegen. Weil dann könnte ich einfach so überall nach dem Führerarbeit schnell an den Strand düsen und dann wieder heim und so. Dann könnte ich überall ein bisschen sein, das wäre nice.
Muss ich dazu stimmen. Können wir überall rumfliegen. Das ist in Japan oder so.
Ja,
oder
bei. Ja.
Und wenn jemand streitet, einfach wegfliegen.
Ja, einfach so, Babic.
Okay, bei unserem Vorgespräch hast du mir mitgeteilt, dass dir die Ärzte mitgeteilt haben, dass deine Lebenserwartung bei circa 18 Jahren liegt. Und mit deinen 23 Jahren lebst du jetzt schon 5 Jahre ein Bonusleben sozusagen. Wie fühlst du dich eigentlich damit? Wie ist das so?
Ja, du, es ist ein normales Leben. Nein, also es ist schon, wenn ich drüber nachdenke, fühlt es sich schon ein bisschen special an. So am Alltag ist mir das gar nicht so bewusst, weil ich jetzt auch nicht jeden Gedanke meines Tages auf das Thema verkopf oder verschwend quasi. Aber wenn ich dann so bewusst drüber nachdenke oder mit Leuten drüber dreht oder es halt um Themen geht, wo mir wichtig sind, wo ich andere Prioritäten habe wie andere Menschen aufgrund dessen, dann wird es mir schon bewusst und dann bin ich eigentlich schon dankbar dafür, dass das so gut klappt und dass man in der Medizin auch so weit gekommen ist, dass das so funktionieren kann.
Mal, das ist schön. Jetzt mal noch so zum Beginn, damit noch andere mitkommen. Was ist eigentlich denn mit deinem Herz los? Was ist da passiert?
Also, es war so, dass meine Mama ganz normale Schwangerschaft gehabt hat und sie zwar auch untersucht haben, da schauen sie ja auch meistens schon wieder Schwangerschaft, ob da was ist, aber sie haben nichts gesagt. Und wo ich auf die Welt gekommen bin, haben sie auch das zuerst gar nicht gecheckt. Und meine Mama hat aber dann auf ihr Bauchgefühl gehört, weil normalerweise und viele Mamas Babys über Nacht im Zimmer lassen. Und meine Mama hat mich auf die Station führen gegeben, weil sie selber ein paar Komplikationen bei der Geburt gehabt hat und operiert worden ist. Und dass sie halt auch Trauer hat und sie hat einfach das Gefühl gehabt, das ist besser für mich. Und da hat sie nachher recht gehabt, weil 36 Stunden später hat mich eine Krankenschwester gefunden bei dem Kinderbett, wo sie halt durchgegangen ist, bei der Morgenroutine, glaube ich, war das. Und die gute Krankenschwester hat selber einen Herzfehler gehabt. Und wo sie mich gesehen hat, sind bei ihr gleich die Alarmglöckchen losgegangen und hat gleich gewusst, okay, das Kind hat was am Herz. Obwohl man das bis dort um mir bei der Erstuntersuchung nirgends gesehen hat. Aber ich war knutschblau im Gesicht. Also ich war wirklich richtig blau, weil ich nur noch 30% Sauerstoffsättigung im Blut gehabt habe. Und dann hat sie sofort einen Arzt gerufen, der hat auch gleich gesehen, okay, wow, mit dem Kind passt etwas nicht. Und ich bin in Sursee im Krankenhaus auf die Welt gekommen. Das ist ein relativ kleines Krankenhaus in der Schweiz. Und das ist so klein, ungefähr wie ein Blutarzt dürfte sie. Und sie haben mich dann ins Kantonsspital auf Zürich fliegen wollen mit dem Helikopter, weil dort die Uniklinik ist und eine Abteilung für Herzfehler. Das wäre wie wenn man jetzt von Blutarzt auf Innsbruck mit Flügen hätten müssen, weil dort halt auch die Uniklinik ist. Und das Problem war, es hat richtig fucking viel Nebel gehabt und dann haben sie nicht fliegen dürfen. Das heißt, sie haben dann mit dem Krankenwagen fahren müssen und dann hat es nur geriegelt. Also die haben das gesagt, die haben das beschlossen und eigentlich wäre ich dann schon weg gewesen. Und sie haben es aber meiner Mama noch gesehen und auch Krankenschwester hat darauf bestanden, dass meine Mama sich noch verabschieden darf von mir, weil sie gar nicht gewusst haben, ob ich das überhaupt den überlebe. Und dann haben sie mich mit dem Krankenwagen mit Lächeln und Horn auf Zürich düst und dann direkt mal umgeschnippelt an mir.
Also eigentlich hätte deine Mama am Anfang nicht mitgekriegt, was da passiert ist, oder schon?
Nein.
Also ganz am Anfang.
Nein, voll nett. Da wäre ich halt auf einmal einfach weg gewesen.
Oh, das muss schon ein Schock sein. Das wäre ein Schock. Oh Gott.
Ja, das ist schon, also, es ist schon, man merkt es halt immer, wenn ich Geburtstag habe, das ist bei uns in der Familie dann sehr emotional, vor allem von meiner Mama, aber ich glaube, das ist sehr verständlich.
Mhm. Und wann du dort angekommen bist, wie ist es dann dort gelaufen? Ist es immer sozusagen nach der Zeit in diesem Krankenhaus dort in Zürich, ist es dann mit der Zeit besser geworden oder wie war es dort?
Also sie haben mich dann notoperiert, weil das Ding war, mir hat eine Herzklappe gefehlt und ein Stück von der Blutgefäße, nämlich vom Herz zur Lunge, habe ich kein Blutgefäß gehabt. Das heißt, mein Blut hat sich so nicht wirklich, also das sauerstoffreiche Blut hat sich nicht verteilen können. Das ist nur durch die andere Arterie gelaufen und da ich ein Loch in der Herzzwischenwand gehabt habe, hat sich es dort vermischen können. Hätte ich das Loch nicht gehabt, wäre ich schon lange tot gewesen. Und sie haben mich dann notoperiert und das halt vorübergehend repariert, sodass ich halt mal lebensfähig bin. Und ich war dann aber bis 2 Tage oder 3 Tage vor Weihnachten im Krankenhaus auf der Intensivstation und im Koma. Und meine Mama hat mich da jeden Tag besucht, obwohl sie selber zu uns in einem Krankenhaus gelegen ist, weil sie ja selber eben eine Operation gehabt hat. Und ich bin jeden Tag auf Zürich eine Stunde gefahren und dann am Abend wieder heim. Und dann kurz vor Weihnachten haben sie mich mit heim nicht dürfen. Aber es war dann halt so, dass bei uns heißt das Spitex. Also dann ist einfach immer eine Pflegerin heimgekommen und hat meine Verbände und so gewechselt. Und ich bin halt sondiert worden, weil ich viel zu schwach war zum an der Brust trinken. Und das hat mir dann aber meiner Mama beigebracht, wie man die Sonde wechselt und mich sondiert, also wie man mich füttert mit der Sonde, damit sie das halt auch selber machen kann.
Okay, und wie ist es dann mit der Zeit gelaufen, wenn du jetzt so ein Kind geworden bist, so Kindergartenalter?
Ja, ich bin mit 2,5 Jahren nochmal operiert worden. Das war die große Operation, wo sie mich vorne Luft gemacht haben. Also ich habe eigentlich 2 große Narben, eine vor der Brust, hinten dran rücken. Das war vom ersten Mal, weil das war die alte Methode. Und dann eine vorne von quasi Schlüsselbeinmitte bis wo die Rippen aufhören. Das ist die neuere Methode. Und da haben sie mit einer Herz-Lungen-Maschine getan. Das heißt, die Maschine atmet und pumpt für dich, also deine Lunge und die Herzen in der Zeit liegen da still in deinem Körper. Das macht die Maschine für dich. Und haben das halt komplett geflickt, weil du musst eine gewisse Größe haben, damit sie das komplett Korrektur machen können. Das können sie nicht machen, wenn du zu klein bist. Du musst sich das zuerst alles ein bisschen eindingseln und du musst auch ein gewisses Gewicht und alles haben, weil sonst überlebst du die Operation gar nicht.
Mhm.
Da war ich eben dann 12 Tage im Koma danach und ich habe davor eigentlich schon ein bisschen schwätzen können, krabbeln und ein bisschen laufen. Das habe ich dann danach halt alles nochmal lernen müssen. Und man hat dann probiert, weil bei uns ist das ein bisschen anders, du hast vor dem Kindergarten hast eine Spielgruppe und davor hättest du Mutter-Kind-Turnen. Also du kannst mit der Mama einmal in der Woche ein bisschen Turnen, ein bisschen Bewegung machen. Und das haben sie mit mir probiert, ich glaube, ja. Und das ist noch nicht gegangen, weil ich halt noch zu schwach war. Und dann haben sie es ein Jahr später ist dann gegangen. Und dann, ja, Spielgruppe und dann bin ich in den Kindergarten gekommen. Und im Kindergarten hat es ein bisschen Beef gegeben. Okay. Weil ich habe halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von der Kindergärtnerin gebraucht, weil wenn ich halt irgendwo offen war, man hat es halt gleich desinfizieren müssen und ein Pflaster drauf da und halt schauen, weil wenn ich irgendwo Infektionen habe, dann ist das für mich so ziemlich das Ende. Und das haben nicht alle Kindergärtner in meiner Gruppe so ganz so lustig gefunden und verstanden. Die waren, glaube ich, ein bisschen neidisch. Die waren dann nicht immer ganz so nett zu mir. Aber ja gut, was kann man tun, ne?
Die möchten auch die pinken Pflaster bekommen wie Steffi.
Ja, so ungefähr.
aber denkst du, es ist schon lange her, vielleicht erinnerst du mich nicht, aber denkst du, dass dir das dann als Kind aufgefallen ist, dass sozusagen mit dir etwas nicht stimmt, beziehungsweise dass du nicht wie die anderen Kinder bist, sozusagen halt verstehe?
Also ich habe es gewusst, weil meine Mama hat mich seitdem und kann immer darüber aufklärt, was los ist, was ich habe. Und auf was ich schauen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel umfall und mir das Knie aufschürf, weil es halt wichtig ist und weil ich ja sowieso jedes Jahr in der Kontrolle muss. Und ich glaube, spätestens dann hätte ich irgendwann gefragt, jo, warum sollen die dann mit dem Herz um? So, hä, was tun die da? Von dem her habe ich es so schon gewusst, aber ich bin mir selber eigentlich nie anders vorgekommen. Ich muss das Gefühl, jo, ich bin eigentlich genauso wie ihr, halt so, ich renne genauso im Dreck um und fliege mit dem Fahrrad um und da habe ich nie, ich bin da nie vorsichtiger gewesen oder so, es war mir eigentlich immer ziemlich, really, halt, ich habe dann schon geschaut, wenn ich eine Verletzung gehabt habe, das ist reinig und alles, aber ich habe jetzt deswegen nicht weniger gemacht, ich habe jetzt deswegen nicht Vollgas mit dem Fahrrad irgendwo mal gescheppert oder im Dreck gespielt oder so, also ich war nicht vorsichtiger deswegen.
Okay, das ist cool. Ich wäre da total mega vorsichtig, bin halt immer noch. Ich könnte mir vorstellen, ich wäre so eine Mama, wenn ich mein Kind schon Fahrrad sehe, ich wäre so Helm und Stützen und fahr langsam. Boah, das ist ja brutal, ich könnte das nicht.
Ja, ich glaube, meine Mama hat schon viel mitgemacht. Ich glaube, die hat sich öfters mal Sorgen gemacht, weil ich halt schon ein bisschen Rabauke manchmal war. Ich habe schon viel Blödsinn immer angestellt. Halt, oder halt, ich war voll schusselig. Ich bin halt echt immer rausgeflogen. Meine Knie waren den ganzen Sommer blau. Und ja, ich habe schon immer irgendwas gehabt. Ich glaube, da hat sie dann schon ab und zu ein bisschen Sorge gehabt. Aber sie wollte halt, dass ich eine normale Kindheit habe und nicht so in Watte eingepackt wird und quasi vor allem nachher Schiss habe.
Das finde ich eh schön, weil ich finde, heutzutage wird es immer weniger auf Kinder der Kinder die Freiheit geben, dürfen ja machen, was sie möchten.
Das bin ich auch richtig froh. Also ich habe wirklich eine schöne Kindheit gehabt und eine normale und auf das bin ich froh, weil ich kenne andere mit Herzfehler, wo das vielleicht auch anders gehabt haben oder wo selber nicht mal genau wissen, was sie haben und so. Und da bin ich froh, dass meine Mama mir einfach immer alles erklärt hat und mir aber trotzdem ein normales Leben haben leben lassen. Da bin ich echt dankbar, weil das ist schon fein.
Das ist echt nett. Und wahrscheinlich in deinem Volksschulalter hast du ja deine ersten Freunde geschlossen, vielleicht im Kindergarten auch, ich weiß nicht. Wie haben deine Freunde überhaupt von deiner Erkrankung gewusst? Wie haben sie darauf reagiert?
Also bei mir haben das eigentlich alle gewusst, weil, also mir hat es eh schon der Lehrer und so immer sagen müssen und halt, ja, die Leute, die Kinder, die mit mir in die Schule gegangen sind, von denen die Älteren, waren meistens mit meinen Älteren befreundet oder die haben sich von früher halt kennt. Die waren früher mal zum Furt und die haben jetzt vielleicht nicht mehr so viel miteinander zum Tor gehabt. Aber man hat sich halt kennt, weil ich bin in einem etwas kleineren Dorf aufgewachsen. Jetzt hat es ungefähr 7000 Einwohner. Ich glaube, damals war es noch ein bisschen kleiner. Und also man hat sich eigentlich kennt und es hat eigentlich jeder gewusst, was mit mir ist. Und von dem her haben das auch die Kids gewusst, aber das hat dich eigentlich nachher so in der Volksschule dann irgendwann einfach nicht wirklich interessiert. Halt, das war halt einfach so bei mir. So, da waren eher die Älteren dann ab und zu vorsichtig, wenn ich auf einem Geburtstag war. Aber grundsätzlich hat niemand wirklich einen Hehl draus gemacht. Einmal nicht von mir. Ich habe keine Ahnung, was sie hinter meiner Brücke über mich geredet haben.
Aber ich glaube, das ist eklig.
Aber ja, ich wollte sagen, das interessiert mich herzlich wenig. Aber so zu mir war es denn irgendwann kein Thema mehr.
Okay, und wie war es bei deiner Familie?
Bei meiner Familie ist es relativ interessant, weil irgendwann rausgekommen ist, dass mein Onkel auf Vatersseite tatsächlich auch einen Herzfehler hat.
Hi.
Und das hat man aber erst herausgefunden, weil er in seine Riesgroglob war, weil er Grippe gehabt hat und die irgendwann nicht weggegangen ist. Und dann hat man das so random rausgefunden. Und mein Uropa auf Mamas Seite, der hat Anginobacteris, also ist auch eine Herz-Lungen-Krankheit. Und meine kleine Cousine, die ist jetzt 7. oder 8., die hat auch einen Herzfehler, an ähnlicher wie ich, also aus der gleichen Kategorie, aber nicht so schwer wie ich. Also es ist auf beiden Seiten vorhanden. Man ganz nicht nachweisen, dass ich es geerbt habe, aber wir haben schon die starke Theorie, dass ich es von Betenseite doch ein bisschen geerbt habe, weil es halt auf Betenseite vorhanden ist.
Okay. Ist schon eine krasse Erbe von der Familie irgendwie.
Ja, es ist interessant zusammengelaufen bei mir. Ja, da habe ich wirklich was Interessantes abgekriegt, ja. Definitiv.
Hat es allgemein irgendwann so Momente, jetzt abgesehen welches Alter, hat es so Momente gegeben, in denen dir das alles Angst gemacht hat, wo du dir sehr unsicher geworden bist und nicht gewusst hast, wie es weitergeht?
Ja, halt, wo es so auf meinen 18er zugegangen ist. Ich meine, es war auch mal seltsam, weil ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen und mit 13 nach Österreich, also nach Vorarlberg, da noch nicht nach Bludenz, zuerst noch so das, aber wir wollten eigentlich immer nach Bludenz zogen. Und dann war es halt so, neue Schule, neue Lehrer, neues Umfeld. Keine Sau kennt mich und keine Sau hat da Ahnung, was mit mir ist. Und jetzt musst du jedem fucking Mensch, den du kennenlernst, erklären, was los ist. Und es ist irgendwann einfach so exhausting. Du hast irgendwann einfach keinen Bock mehr auf das Thema. Weil in der Schweiz war es halt easy. Es hat eh jeder gewusst. Und die, die es halt nicht gewusst haben, das war jetzt nicht so wahnsinnig viel, denen die das erklären müssen. Ja, wo ich ins Gymnasium gekommen bin, das erste Jahr, die Lehrer haben das nicht gewusst, weil die halt nicht aus dem Dorf kommen. Aber sonst war das schnell immer geregelt. Das war halt nur die Lehrpersonen und meine Mitschüler haben es eh schon gewusst, geht so. Und da habe ich es halt allen erklären müssen und auch in meiner Freizeit, wenn ich neue Freunde gemacht habe, habe ich das erklären müssen. Früher oder später. Und es war halt echt, irgendwann hast du so keinen Bock mehr. Du willst einfach so normal sein und mit jedem erklären müssen. Ah ja, übrigens, mein Herz ist dann zusammengeflickt. Das habe ich alleine nicht auf die Reihe gekriegt in Mamas Bauch drin. Also, da ist irgendwas schief gelaufen und das haben andere Leute von mir geregelt. Und es war halt irgendwann echt. Und in Form im 18er war es halt auch irgendwie echt seltsam. Den habe ich auch nicht wirklich gefeiert. Da habe ich genau mit meiner Schwester, meiner Eltern und meinem Ex-Freund Kuchen gegessen. Das war's. Weil ich nicht in Stimmung war, weil halt in meinem Hinterkopf immer der Fuck-Gedanke war. Wow, theoretisch ist meine Lebenserwartung abgelaufen. Also mir ist bewusst, medizinisch mittlerweile viel besser. Sie können mir gar nicht sagen, was auf mich zukommt, wie alt ich werden kann. Sie schätzen eigentlich ein normales Alter ein. Sie können mir auch nicht sagen, wenn ich jemals wieder operiert werden muss, ob ich das überhaupt muss. Das ist mir schon bewusst, aber gleich, der Gedanke war gleich da hinten rechts, war der. Und ein anderer Punkt, wo das auch seltsam war, war, wo ich 11 war, habe ich die letzte OP gehabt. Und, oder, ja, 12 war ich da, glaube ich schon, ja. Und es war auch echt komisch, weil da sind sie, das haben sie mit dem Katheter gemacht vom Oberschenkel. Und du kriegst so eine hässliche kleine Pille, so eine Beruhigungspille, bevor du in den OP-Saal gehst. Und da ich als Kind extrem krass einfach Morphium und so zugekriegt habe, nachdem sie mir da 3 Rippen gebrochen haben und am offenen Herzen rumgeschnippelt haben, bin ich halt voll empfänglich für so Downer, halt für die Beruhigungspille. Und mir hat's weggehauen vor dem Ding, ich schwöre. Die erste Viertelstunde habe ich einfach nur hysterisch gelacht. Weil ich habe alles lustig gefunden. Hätte ich mir scheißegal, was sagen können, jetzt lustig gefunden. Und dann so die zweite Viertelstunde bin ich richtig depressiv geworden. Ich habe nur noch geweint und richtig Panik geschoben. Wirklich richtige, blanke Panik. Und die schieben mich in den OP-Saal rein.
Oh no.
Und ich war so, nope.
Da wäre es eigentlich. Wäre es eigentlich andersrum besser gewesen? Zuerst die Depri-Phase und dann die glückliche Phase.
Aber ich habe gesehen, das Ding nehme ich nie wieder. Also wenn jemals wieder operiert werden muss, die Pille davor, die schlucke ich nicht, weil ich habe echt Horror vor dem Ding. Das war echt das seltsamste Erlebnis, das ich je gehabt habe und das will ich nie wieder haben, weil das war echt räudig. Und es war halt auch so ein Moment, wo dann halt die OP war und danach die Schmerzen und so, da habe ich echt auch kurzzeitig gedacht, mein Bein pflückt ab und ich muss sterben, weil es so weh tut. Was echt nicht lustig war. Mhm. Und das Schmerzmittel hat halt so lang gebraucht, bis es wirkt. Halt, mir ist vorgekommen wie 4 Tage. Es war, glaube ich, nur eine halbe Stunde, aber es war echt, das waren die krassesten Schmerzen meines Lebens. Da habe ich mir echt gedacht, warum ich? Warum, Alter? Warum? Das kann ja wohl, das ist ja wohl das kann es nicht sein. So, ich bin 12, warum muss ich das jetzt mitmachen?
Ja, das ist schon hart.
Und ich weiß, dass ich damals mit meiner Mama vor der Operation sogar geredet habe, was ist, wenn ich stirb, so, was für ein Sarg will ich, wie soll die Beerdigung sein, weil ich das halt wichtig finde. Weil du kannst jederzeit sterben, aber es ist irgendwie rückblickend schon krass, wenn du so mit 11, 12 sowas mit deiner Mama redest.
Voll, voll. Aber das ist auch schon krass, dass es dir so mit 12 bewusst ist, wirklich bewusst ist, was da passieren will. Wenn du so jetzt die 12-Jährige jetzt anschaust, die sowas wie du nicht durchgemacht hat,
nein, das ist so.
Sowas nie Gedanken drüber machen.
Ja, voll.
Boah, voll. Das könnte ich mir vorstellen.
Das ist schon wild.
Mhm. du hast ja erzählt, dass du nach Österreich, nach Vorarlberg ins schöne Ländle umgezogen bist.
Ja.
Wie ist es so? Du hast ja erzählt, dass du jeden Erklärer mehr so hast, dass du jetzt die Krankheit hast und es ist anstrengend gewesen. Aber wie ist es von der Sprache gewesen? Weil wir sind schon ziemlich unterschiedlich.
Ja, du, es ist eine Difference, definitiv. Es ist eigentlich relativ gut gegangen. Es ist nicht so, dass mir meine Mom und ich irgendwann random beschlossen haben, so, yo, komm mal nach Vorarlberg, sounds fun. es war eher so, dass seit ich eigentlich auf der Welt bin, wir im Klostertal Urlaub gemacht haben. Wir haben tatsächlich einmal probiert im Montafon, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, 3 Stunden später sind wir wieder im Klostertal gestanden, weil wir uns einen Urlaub umgebracht haben, weil das einfach gar nicht gegangen ist.
Das ist mal spontan.
Ja, wir haben wirklich 10 Jahre lang jeden Urlaub. Irgendwann war es wirklich Sommer, Herbst, Winter, Ostern. Immer wenn wir frei gehabt haben, sind wir nach Vorarlberg gekommen.
Ist das nicht noch nicht langweilig geworden? Halt.
Nein, ich fand es voll toll. Es war wie heimgekommen. Halt, es war halt wirklich so, seit ich Kind bin, ich war halt saugern da. Und immer wenn wir heimgefahren sind, beim Herfahren nicht, aber beim Heimfahren habe ich irgendwann voll oft, war es dann so, dass beim Heimfahren einfach Kotzton, basically. Oh. Und geweint haben und gesehen haben, ich will nicht in die Schweiz zurück, ich will nicht heim, weil das von mir nicht heimgegangen war. Ich war da in Bludenz, Klostertal, Vorarlberg, war ich halt daheim. Und meine Eltern haben sich dann geschieden und dann war es für uns eh schon so, okay, ja, wir könnten langsam gehen. Aber das Ding war, meine ältere Schwester, die ist 7 Jahre älter und die hat von Anfang an gesagt, sie will nicht mitkommen. Und dann war die Mama so, okay, gut, wir warten mal hier, bis meine Schwester ihre Ausbildung fertig hat und allein wohnt. Und wenn es für sie dann okay ist, dann können wir gehen, weil sie will sie halt nicht dazu zwingen. Wenn sie nicht gehen will, dann wartet sie lieber, bis meine Schwester halt eigenständig ist und allein lebt, als dass sie sie zwingt mitzukommen, weil nachher ist sie halt nicht glücklich und das bringt er als Mama ja auch nichts. Und dann haben wir noch ein bisschen gewartet und dann war es so eine Mischung zwischen, wir wollten eh daher gehen, es war langsam von meiner Schwester okay, sie hat da gewohnt, sie war bald mal fertig mit der Ausbildung und meine Mama hat einen neuen Partner gehabt, also mein Stiefdad, wobei ich mir sagen muss, dass das für mich im Herzen mein Papa ist und deswegen, wenn jetzt ab jetzt in dem Gespräch Papa sagt, dann meine ich mein Stiefvater, der Thomas. Mhm. Und die sind dann zusammen und er hat schon da gewohnt, obwohl er eigentlich auch nicht von da kommt. Er kommt ja eigentlich aus Deutschland, aus Stuttgart. Er hat schon länger da gewohnt. Und dann war es halt so, dass wir mit dem Papa zusammengezogen sind und da hergekommen sind. Und das hat gerade echt alles gut ineinander reingepasst, muss man sagen, vom Timing her. Und von dem her habe ich schon ein bisschen die Sprache können. Ich glaube, man hat sau den Akzent gehört. Ich glaube, sau so kratzt überall. Und das R krasser gerollt, aber ich war jetzt nicht ein kompletter Noob vor der Sprache und so nach einem Jahr circa hat irgendwann mal eine Kollegin zu mir gesagt, so, yo, jetzt hören wir es voll, wenn du aus der Schweiz kommst. Da war ich so richtig stolz auf mich und jetzt ist es auch immer so, wenn ich das jemandem sage, sie sind so, hey, ja, deine Eltern sind Schweizer, so, nein, ich bin dann aufgewachsen, ich bin erst 9 Jahre da. So, okay, wow, krass, man hört es voll nicht. Und ich so, yes, danke, wow, wuhu, Goal erreicht. Und jetzt muss ich sagen, habe ich wirklich einen Hammerkreis an Leuten. Ich liebe meine Freunde. Ich finde es unglaublich, dass ich wirklich Freunde habe, die ich von Anfang an kenne. Ich glaube, mein ältester Freund und mein treuester Freund ist der Alex. Kenne ich seit, glaube ich, der 3. Woche, wo ich da in die Schule gegangen bin. Und er ist still da für mich. finde ich amazing. Und auch die, was ich in der Berufsschule kennengelernt habe, wirklich so krass ins Herz gewachsen. Und jetzt fühle ich mich, als wäre ich schon immer da aufgewachsen, so vom Freundeskreis her, vom Wissen her. Ich kenne auch so Leute vom Sachen und so, weißt du, es fühlt sich nicht mehr so an, als wäre ich so ein Fremdkörper, sondern so, ich bin wirklich 100% integriert.
Ist ein schönes Gefühl.
Ja.
ja, und du hast die Oberstufe fertig gemacht und hast die Lehre angefangen, oder? Schau, oder?
Genau, ich habe tatsächlich Matura gemacht und dann eine Lehre gemacht. Ich habe zwar in der 6. Klasse kurzzeitig einen Downkit und war so, I don't want to do this anymore. Am Leben habe mich anstelle beworben und sie hat gesehen, sie will mich nicht nehmen, ich soll gescheiter Matura fertig machen, es sind eh nur noch 2 Jahre. Ich war dezent heartbroken und kleine pissed, um ehrlich zu sein, war so, Tommy Nudel. Innerlich habe ich mir gedacht, why? Aber im Nachhinein bin ich echt so dankbar, weil das hat es einfach gebraucht. Ich glaube, hätte ich dort wirklich eine Lehre angefangen, hätte die mich früher oder später rausgekickt. Weil, ja, das ist echt ein guter Friseur, so, aber sie sind relativ klassisch auf Bag und sie haben alle relativ lange Haare und so. Und wer mich kennt,
ach so, ja.
Weiß, dass ich eine verrückte Nudel bin, der immer irgendwelche krassen Neon-Haarfarben hat. Ich meine, im Moment schaue ich echt boring aus, aber das ist Corona-Lockdown-bedingt. Dass ich eigentlich normalerweise krasse Haarfarben habe, tätowiert bin, gepierst bin, ja, freche Sprüche drauf habe. Weil ich mich vielleicht ab und zu.
Und, hätte ja, ich doch nicht sagen müssen.
Ja, ich hätte es mir vielleicht auch sparen können, aber you know.
Aber es hat es gebraucht.
Ja, es hat einfach, es war right, es hat Fun gemacht. Und ja, halt bunt anzogen ist und so ziemlich Handfuck gibt manchmal. Ja, es ist mir eigentlich schon ab und zu ziemlich scheißegal, was ja andere von mir denken, so, ich find, wenn ich was anhabe oder so.
Ich finde, das ist voll wichtig. Ich bin am Lernen, aber ich bewundere über die Leute, die, bei denen die Meinung komplett egal ist, was die anderen vorher denken.
Es ist echt
es
so.
Es ist so schwer.
Ja, das stimmt. Ab und zu ertappe ich mich selber, dass ich eine kleine Insecure bin, aber dann haust du irgendeine krasse Mucke auf so und dann geht das schon. dann fühlst du dich wieder. Aber das ist etwas, wo ich zum Beispiel nie Angst gehabt habe. Mein Shit auch zum Zügen, meine Friesen zu machen. Ich meine, ich habe mir schon 3-mal den Kopf auf 9 mm rasiert. Ah, don't fucking care. So, mir komplett egal. Und auf das bin ich schon gleich stolz, dass ich da einfach wirklich mache oder probiere zu machen, auf was ich Bock habe. Und ja, weil ich finde, das braucht so. Es muss nicht jeder gleich ausschauen. Das wäre verdammt langweilig. Und gerade als Friseurin, bin ich einfach ein kreativer Mensch und ich mache gern auch mal anders Zeug und nicht 15 Mal der gleiche Haarschnitt. Und deswegen liebe ich dann auch Kunden, die kommen und sagen, sie wollen eine komplette Veränderung oder sie wollen bunte Haare oder so. Und dann bin ich immer so, yay!
Das ist mein Job, das ist perfekt für mich.
Liebe ich. Und wenn sie dann mit so einer Strahle aussieht und du siehst, dass sie einfach richtig glücklich macht, sie fühlen sich wieder so richtig wohl mit sich selber. Da kriege ich Gänsehaut. Das ist das schönste Gefühl, was es gibt.
Steffi, du, dein Herz als Organ, also das komisch geformte Ding eigentlich, hat die Leber schon relativ schwer gemacht und ziemlich viele Steine in den Weg gelegt. Aber wenn du das symbolische Herz, also was steht, das schöne Herz, das alle kennen, anschaust, dann könnte man ja fast sagen, dass du ziemlich viel profitiert hast davon, nicht?
Ja, absolut. Also ich meine, first off, ich habe ein Herz in einem Glas, also so anatomisch richtiges Herz in einem Glas auf meinem Oberschenkel tätowiert, als Reminder für das. Plus mein Favorite Quote, mein Lebensmotto, es ist nicht zu spät auf meinem Innerarm, weil ich habe echt sau viel durch das Lernen dürfen, müssen, können und ich kann echt an Leute, oder ich probiere es zumindest an Leute, das wieder zum Geh abzugehen. Das egal, was du hast, du kannst trotzdem die Leben machen. Also wenn du eine Disability hast, eine Einschränkung, eine körperliche oder auch eine mentale, eine kognitive, du kannst trotzdem die Leben machen und du musst es erst recht machen, weil mir viele auch sagen so, yo, du hast mal drüber gemacht, warum machst du jetzt nur eine Lehre? Excuse me, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch lebe, ich sollte eigentlich schon 5 Jahre basically tot sein und wenn ich jetzt Bock auf die Lehre habe, dann mache ich jetzt die Lehre, weil mir das jetzt einfach taugt und ich will ihm jetzt leben und nicht irgendwie damals und ich versuche nicht in der Zukunft zum Leben. Es ist ab und zu ein bisschen schwierig, aber ich gebe halt mein Bestes und ich versuche das auch anderen zu vermitteln, gerade Leute, die jünger sind als ich, deswegen schaffe ich auch gern so in der Villa mit, so wirklich, dass sie ihren Weg machen und nicht den Weg von irgendwelchen anderen, weil, jo, es ist die Leben so. Und du weißt nicht, wenn es vorbei ist.
Mal, das stimmt, das stimmt. Außerdem finde ich jetzt einmal, die Leute müssen sich da jetzt nicht einmischen in die Leber.
Ja, das
kommt wenn ich das jetzt einmal so dazu sagen kann.
True that.
Ja, wir haben vorher, bevor wir so abgespielt sind, haben wir ja gesehen, habe ich gefragt, was so die größte schlechte Erfahrung war. Und was war jetzt mal der Moment, der dir den größten Hoffnungen gegeben hat, so der positivste Moment?
Ich glaube, einer der schönsten Momente war in der Schweiz. Gibt es eine Vereinigung für die Eltern von herzkranken Kindern. Und die machen jedes Jahr im Sommer ein Camp, wo die herzkranken Kinder eine Woche lang umgehen dürfen, dass quasi die Eltern auch mal Urlaub haben, weil es echt, auch wenn es nur ein leichter Herzfehler ist, aber besonders, wenn es ein schwerer Herzfehler ist, wie jetzt bei mir, das kann echt krass sein für die Eltern und echt exhausting und wenn dann noch Kinder Medikamente nehmen oder Beatmungsgerät haben, dies, das, jenes, da gibt es so viele Variationen und Probleme und Möglichkeiten, die um sind, dass das echt anstrengend für die Ältere sein kann. Und da haben quasi, es ist eigentlich für die Ältere, aber es bringt oder Kinder echt sau viel. Und da bin ich halt das erste Mal um mit, lass mir jetzt nichts Falsches sagen, mit 14, glaube ich. Ja, und das war für mich eine Art Turning Point, weil ich habe immer gewusst, was ich habe. Ich habe immer gewusst, wie ich reagieren muss. Und ich habe immer gewusst, es gibt andere Leute wie mich. Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen anderen Mensch gesehen, der meine Narbe gehabt hat, wo die gleichen Struggles durchgemacht hat, wo im Krankenhaus war, wo jedes Jahr einmal, zwei, dreimal ins Krankenhaus muss, um sich checken zu lassen. Nichts. Ich habe niemanden so in real life kennt. Und ich weiß nicht, 13, 14 oder? Und du kommst da eh in Pubertät, dein Körper verändert sich. Und so, da ist mir zum ersten Mal meine Narbe wirklich bewusst anfangen auffallen wieder. Ich habe als Kind mal eine kurze Phase gehabt, wo ich kein T-Shirt tragen wollte, wo man sie sieht. Aber so dort ist mir so wirklich richtig bewusst geworden. Und ich bin in das Camp gegangen und da gibt es einen Badetag, wo sie einen riesen Pool aufstellen und einfach eine Wasserschlacht gemacht wird, weil das ist im Hochsommer. Und da haben einfach alle Bikinis und Shorts und so angehört, obviously. Und es haben einfach alle, jeder Einzelne da drinnen hat die gleiche Narbe gehabt wie ich. Und das war so richtig mindblowing. Ich weiß, dass ich da gestanden bin und ich hätte echt weinen können, weil das das Schönste für mich war. Das war einfach so krass. Und die Leitungen, halt die Betreuer, was da dabei waren, die haben das natürlich nicht gehabt. Und es war für mich nochmal geiler, weil wir waren ja in der Mehrzahl und dann quasi war es in dem Moment war es normal, dass du eine Narbe hast und du warst der Seltsame, wenn sie nicht gehabt hast. Und das war echt, das war der geilste Moment, weil das habe ich noch nie gehabt. Ich war immer mehr oder weniger, oder es ist mir halt so vorgekommen oder man hat es vielleicht auch mal gesehen oder so, die Seltsame, wo halt die Narbe gehabt hat so und die andere halt nicht. Ne? Und da bist du einfach so normal vorgekommen. So. Und das war echt, wow. Das war echt ein geiler Moment. Und ich bin nicht nachher umgegangen. Du darfst ja leider nur um, bis du 17 bist. Aber ich habe immer noch mit denen Kontakt. Also mit Barner von dem Camp. Und das war echt, das waren die geilsten 3 Wochen, wo ich dort gehabt habe, weil es waren 3x eine Woche. Und das war echt amazing. Und das hat mir sau viel geholfen. Und ich empfehle jedem, wo einen Herzfehler hat oder von mir aus auch eine andere körperliche Einschränkung, wo man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Die, wo man auf den ersten Blick sieht, aber especially die, wo irgendwo eine Narbe haben oder so ist irgendeine Einschränkung, wo man halt so vom Auge her nicht direkt Sachen tät. Sich mit Leuten zum Treffen, wo das Gleiche haben, weil man sich dann einfach noch wohler fühlt. Also mal mir ist es so gegangen. So. Ich habe mich davor schon unnormal und wohl gefühlt, aber das war halt, das ist nochmal eine ganz andere Experience. Und Leute, die gar keine Einschränkung, keine Arbeit und nichts in die Richtung haben, die können das jetzt vielleicht nicht so nachfühlen, aber ich bin mir sicher, Leute, die in die Richtung was haben, die fühlen mich krass auf das, weil das ist ein einmaliges Gefühl.
Mal, das war bestimmt schön. Du hast ja mal im Vorgespräch dem Makaron gesagt, dass du dich aufgrund deiner Vorgeschichte intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hast. Und du hast ja schön gesagt, das Leben kann morgen vorbei sein. Und da frage ich mich jetzt, was sind jetzt eigentlich deine Wünsche, Träume? Was möchtest du jetzt unbedingt machen? Also da lässt du nicht locker, das musst du gemacht haben.
Also, so viele Leute haben ja so Bucketlists, also mit Dingen, was sie noch haben wollen. Beim Vorgespräch habe ich gesehen, ich habe zwei, aber mir ist honestly aufgefallen, ich habe eigentlich drei.
Ich finde, je mehr, desto besser.
Aber es ist eigentlich nicht so wie, ich muss noch Bungee jumpen oder ich muss noch, keine Ahnung, eine Wand blau angemalt haben oder mich im Dreck gerollt haben. Weil ich, so Dinge mache ich eigentlich eh immer, wenn ich Bock drauf habe oder ich probiere es immer gleich mal zu machen. Es ist, eine Liste ist mit Plätzen, wo ich noch Sachen haben will, weil ich einfach unseren Planeten echt krass finde. Und es einfach ein paar Länder gibt, die ich gerne noch bereisen würde, weil ich das halt bis jetzt noch nicht können haben, dürfen haben, etc. Und eine ist mit Konzerten, weil Musik ist mein fucking Leben. Und ich höre alles. Ich kann mir mittlerweile sogar wieder Schlager in die Tür. Es ist unfassbar. it's something. Aber ich höre wirklich alles. Ich höre von Opern, Metal, Pop, Indie, Jazz, du kannst mal alles um mich setzen, ich höre mal alles mit dir an. Und da gibt's halt eine Liste mit Künstlern, die halt richtig krass gern Lives hattet. Und 2019 habe ich mir so viele von denen erfüllen können, also die Liste ist wirklich ein gutes Stück geschrumpft, weil ich eigentlich voll der Festival- und Konzerte-Mensch bin und seit ich in der Lehre bin, bin ich halt jedes Jahr 3-4 Festivals gegangen und Konzerte sowieso. Und eine ist mit Piercings und Tattoos, die ich einfach gerne noch hätte. weil darum. Und Corona funkt mir gerade bei allen drei richtig krass in, weil ich mir nichts davor machen kann. Und mich das echt langsam nervt. So. Ich habe sonst keine Probleme. Und ich weiß, das ist ein First World Problem. Aber es lässt mich jetzt schon ein bisschen aufregen, wenn ich jetzt quasi gehen müsst von unserer Welt und wächst Corona meine Liste nicht fertig gekriegt habe. Das wäre schon ein bisschen so, wow, danke.
Ja, da wäre ich auch beleidigt, müsste ich sagen.
aber ich habe jetzt wirklich, also so krasse Sachen wie eben Bungee-Jumpen oder was weiß ich, das habe ich nicht. Ich habe eigentlich nur die drei und an denen arbeite ich eigentlich kontinuierlich, deswegen. Ja.
du hast ja gesagt, dass du ein Tattoo vom Herz in einem Glas hast und ich kenne dich ja im Privat und ich weiß, dass du mehrere Tattoos hast. Yes. Welches Tattoo ist einer von denen, die die wichtigste ist oder mit der wichtigsten Bedeutung für dich?
Oh shit. literally eigentlich alle, weil für mich eigentlich alle eine Bedeutung haben. Ich glaube, passionate bin ich richtig über mein Scheren-Tattoo, weil Friseur einfach echt, das ist meine Passion, das würde ich immer auf irgendeine Art tun. Das Tattoo von meinem Cousin, das ist ganz special für mich, weil das hebe ich mir, das ist auf meinem Knie und das hebe ich mir einfach immer vor Augen, weil ich einfach mal geschworen habe, ich lebe jetzt von meinem Cousin auch ein bisschen mit. Und es ist nicht zu spät, habe ich eh schon gesehen, aber mein Nullpunkt und mein Wolf, obviously, mein Nullpunkt ist von Martin, Shoutout an Martin's Mind. Wer unser Projekt ein bisschen verfolgt, kennt ihn. Er war nämlich schon bei uns auf der Bühne.
Und, ein cooler Typ.
Ja, ganz große Liebe an den. Von dem habe ich so viel gelernt. Und halt mein Wolf ist ja mein Kämpfer-Tattoo. und mein Casper-Tattoo, yes, you heard it here first, ist tatsächlich auch ein Casper-Tattoo, weil die Musik und der Typ mir echt krass mein Leben gerettet hat oder halt, ja, indirekt, ich weiß nicht, Leute, die sehr musikaffin sind, fühlen mich, glaube ich, schon, wenn ich das jetzt so sage. Und natürlich, most important, ein Self-Love-Club, weil da gehört jeder rein, weil Selbstliebe ganz, 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 ganz wichtig ist. Ganz schwer, aber ganz wichtig. Jetzt sind basically fast alles aufgezählt, was ich habe.
Aber also eigentlich sind alle wichtig, ich sage mal so.
Ja.
Oh, die gemacht würden.
Ja, ich habe noch drei andere, aber wir müssen es nicht übertrieben, du.
Okay, passt. Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage für dich. Wahrscheinlich kannst du die voll gut beantworten. Was bedeutet für dich Open-Mindedness?
Ja, obviously offen zum Sie. Haha. na, halt. Ja, versuche wirklich jetzt im vollen Ernst offen zum Sie. Und das Leben so zu nehmen, wie es auf einem zukommt. Und ich weiß, dass es ab und zu schwer sein kann und es da echt Fixsteine in den Weg wirft. Aber nimm sie und bau dir ein warmes Hütle. Und ja, mach das, auf was du Bock hast. Hör immer auf die fucking Herz. Und wenn du das mir nicht glauben, ich meine, ich höre sogar auf mein kaputtes Herz. Dann weiß ich auch nicht, wenn wir das glauben wollen. Tun es einfach und lass euch nicht von anderen in irgendwelche Formen, Bahnen, Wege quetschen, weil ihr müsst nicht das Leben von jemand anderem leben, nur weil es der vielleicht nicht kann, sich nicht traut oder nicht will, sondern ihr müsst eures eigenes Leben leben. Und ich bin mir sicher, wenn man auf sie Herz hört, dann findet man immer eine Lösung für alles und man ist eigentlich immer in Sicherheit. Also da ist immer ein Weg da, um so leben können, wie man will. Man muss es halt nur wirklich wollen und man muss halt auch aktiv dafür was tun. Und wenn das manchmal schwer sein kann, I know that. Ich sage nicht, dass das Leben zuckerleicht ist, aber probieren es. Und ich glaube, dann ist man ein Stück glücklicher und man hat auch vielleicht ein bisschen weniger Angst und traut sich mehr, weil man macht es ja für sich und nicht für jemand anders. Und für sich will man normalerweise nur das Beste.
Oh, das ist ein schöner Abschluss. Steffi, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du heute bei uns deine Geschichte erzählt hast.
Ja, ich möchte auch mal Danke sagen, weil es hat echt Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich das mit dir machen durfte.
Jo, es war echt angenehm.
Ja, es war voll schön so. Es war so voll wie der Freundinnen-Talk. Das hat mir gerade voll gut gedacht. Ja, Dankeschön.
Bitteschön, danke auch. Salütle, das war's mal für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.